Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wie die jetzt geborenen Kindlein, sollt auch ihr begierig sein nach der lauteren Milch, auf dass ihr durch dieselbe zunehmt. Wir wollen beten. Ach Herr, du weißt es, wie viele unter uns noch tot sind, noch gar nichts wissen von einer Wiedergeburt. Dein Wort, Herr, ist doch mächtig, Menschen aus dem Schlaf der Sünde und der Selbstgerechtigkeit aufzuwecken. Und da gibt es, das heute Morgen geschieht. Und die unter uns, Herr, die einen Anfang gemacht haben mit dir, oh, du kennst sie, die stecken geblieben sind, die nicht zugenommen haben. Gib ihnen wieder einen Hunger nach der lauteren Milch des Evangeliums. Und die dir gehören von ganzem Herzen, die Stärke auf ihrem Wege. Herr, schenke doch, dass nicht eins von uns vergeblich hergekommen ist. Wir stehen vor dir und du kennst unser Leben. Wir wollen dir hinlegen all unsere Schuld und Sünde, womit wir dich betrübt haben. Decke alles zu mit deinem Blut, Herr. Und lass uns doch in der Gerechtigkeit des Glaubens vor dir mit aufgedecktem Antlitz stehen. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, der du auferstanden bist und lebst, lass uns teilhaben an deinem Leben. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift aus dem 93. Psalm. Der Herr ist König und herrlich geschmückt. Der Herr ist geschmückt und hat ein Reich angefangen, so weit die Welt ist. Und zugerichtet, dass es bleiben soll. Von Anbeginn steht dein Thron fest. Du bist ewig. Herr, die Wasserströme erheben sich. Die Wasserströme erheben ihr Brausen. Die Wasserströme heben empor die Wellen. Die Wasserwogen im Meer sind groß und brausenmächtig. Der Herr aber ist noch größer in der Höhe. Dein Wort ist eine rechte Lehre. Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, o Herr, ewiglich. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen.
Thank you.
sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Meine Freunde, wir wollen in dem Sommerhalbjahr, das jetzt vor uns liegt, weitermachen der Betrachtung der Apostelgeschichte. Wir haben die Bekehrung des Paulus besprochen, machen nun einen großen Sprung und hören von da ab, wie Paulus nach Europa kommt. Apostelgeschichte 16, von Vers 9 an. Und dem Paulus erschien ein Gesicht bei der Nacht. Das war ein Mann aus Mazedonien. Der stand und bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, da trachteten wir alsbald zu reisen nach Mazedonien, gewiss, dass uns doch Herr dahin berufen hätte, ihn das Evangelium zu predigen. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Was war das für eine große Weltstunde, von der der Text uns berichtet. Das Evangelium von Jesus, dem gekreuzigten, auferstandenen Sohne Gottes, kommt nach Europa. Ist uns eigentlich klar, was das bedeutet? Es war im Jahr 1937, da veröffentlichte ein Mann, der in der Politik stand, also war mitten im Nazireich, ein Mann, der also nicht, glaube ich, Nazi war, veröffentlichte eine Schrift, die hieß Europa, Gedanken eines Deutschen. Der Mann hieß August Winnig. Diese Schrift hat damals im Jahr 1937 ein großes Aufsehen erregt. Weil in unseren Tagen so viel von Europa die Rede ist, habe ich sie mir mal wieder aus meinem Bücherschrank an Land gezogen. Nun, da ist vieles, was sehr überholt ist. Es hat mancher damals Dinge gesagt, die vergangen sind. Aber das eigentliche Anliegen dieses Mannes aus Winnig, das sollten wir heute wieder hören. Heute, wo Europa ganz neu eine Bedeutung bekommt. Lassen Sie mich ein paar entscheidende Sätze vorlesen. Er sagt, um das Kreuz sammelten, also er meint das Kreuz Jesu, um das Kreuz sammelten sich die Völker des Abendlandes. Im Zeichen des Kreuzes, könnte sagen, im Zeichen der Botschaft des Evangeliums, entstand Europa. Europas Ursprung ist das Bekenntnis zum Kreuz. Dies Bekenntnis verwandle die Vielheit der Völker zwischen Nordmeer und Mittelmeer zur Einheit. Das Bekenntnis zum Kreuz schuf den geistigen Raum, in dem sie alle zu Hause waren. Das Kreuz steht über Europa als das Zeichen, in dem allein es leben kann. Es war ein leidenschaftlicher Ruf, dass wenn Europa die Botschaft vom Kreuz verliert, es sein eigentliches Lebenselement verloren hat. Meine Freunde, wenn der Mann recht hat, ich glaube, er hat recht, dann habe ich es etwas unklar ausgedrückt, wenn ich sagte, Paulus brachte das Evangelium nach Europa. Dies Europa wurde ja erst durch die Botschaft des Evangeliums, was es ist und was es sein konnte und was es sein sollte. Ich müsste also sagen, Paulus bringt, und davon redet unser Bericht heute, unser Text, das Evangelium in unserem Erdteil. Das war schon eine große Stunde. Wir säßen ja hier nicht so, wenn das nicht gewesen wäre. Wir wollen den Text und die Predigt überschreiben,
wie das Evangelium in unseren Erdteil kam. Lassen Sie mich noch mal lesen. Wir müssen den Text förmlich vor uns haben. In reformierten Kirchen haben Leute eine Bibel vor. Sie ist eigentlich das Beste. Ich lese noch mal. Und Paulus erschien ein Gesicht bei der Nacht. Das war ein Mann aus Mazedonien. Der stand und bat ihn und sprach, komm herüber und hilf uns. Da trachteten wir alsbald zu reisen, gewiss, dass uns der Herr dahin berufen hätte, ihn das Evangelium zu predigen. Wie das Evangelium in unseren Erdteil kam. Es werden uns hier drei wichtige Dinge gesagt. Erstens, das tat Gott. Das war ein Werk des dreieinigen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Sehen wir uns das an. Da ist der Hafen der kleinasiatischen Stadt Troas. An Bord eines Schiffes steht der Bote Jesu Christi, Paulus. Und nun gehen knarren und quietschen die Anker dieses Schiffes hoch. Und nun werden die ersten Segel gesetzt und das Schiff gleitet aus dem Hafen. Diese Stunde hat Gott, der dreieinige Gott, unendlich vorbereitet und herbeigeführt. Das ist eine von den Stunden, die im Bewusstsein von Christen stehen müssen. Ich will jetzt zeigen, wie Gott das vorbereitet hat. Da könnte man jetzt davon reden, wie Gott erstmal das Römische Reich kommen ließ, damit es Straßenverkehr gab, aber darum will ich gar nicht eingehen. Mir ist entscheidend, wie Gott sich zunächst diesen Boden zubereitet hat. Als Paulus sich bekehrte, vielleicht erinnern Sie sich, da sagt der Herr zum Ananias, der ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Wie der Herr sich dieses Werkzeug zubereitet hat. Da war dieser junge Saulus, feurig, nicht so eine Trantüte, ein Mann mit Temperament. Und nicht mit einem blinden, doofen Temperament, sondern ein kluger Mann und ein gebildeter Mann. Er war zu Hause in der hellenistischen Kultur der damaligen Zeit, denn er war nicht in Jerusalem geboren, sondern in einer kleinen asiatischen Stadt, Troas. Tarsus. Er war aufgewachsen in der reichen Kultur der damaligen heidnischen Welt. Die kannte er. Aber er war noch mehr zu Hause in der Geschichte des Volkes Israel. Er kannte, was der lebendige Gott seinem lieben Volke Israel offenbart hatte. Gewiss, ein Mann, der also geradezu prädestiniert war für solch einen Auftrag. Aber er war ein Feind Jesu Christi. Und nun lassen Sie mich das sagen, das gehört meiner Meinung nach auch zu seiner Zubereitung. Wir wissen, wie der Herr ihn bei Damaskus zu Boden geworfen hat, überwunden hat. Da erlebt er in seinem Leben das völlige Zerbrochenwerden. Er lernt, was Buße ist. Er lernt die Verzweiflung über sich selbst. Ich glaube nicht, dass man ins Reich Gottes kommen kann, ehe man durch diese Hölle gegangen ist, dass man den Zusammenbruch seines ganzen Lebens erfährt und an sich selber restlos verzweifelt und die Flamme des Gerichtes Gottes im Gewissen spürt. Und er lernt, was Gnade ist, als das Kreuz vor ihn gestellt wird. Gnade, die Gott anbietet im gekreuzigten Heiland, der dir all deine Sünde vergibt und heilet all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der Mann von Golgatha wird sein Herr. Und dann empfängt er den Heiligen Geist und lernt, was das ist, ein Leben im Heiligen Geist, ein neues Leben, das vom Geiste Gottes regiert wird, gestraft wird, dirigiert wird. Meine Freunde,
Ich glaube die Boten Jesu Christi. Und wer einem anderen Zeugnis ablegen will, der muss das Gericht Gottes über sein eigenes Leben und die Gnade, die in Jesus angeboten wird, dem Gekreuzigten, an seinem eigenen Gewissen erfahren haben. Sonst kann er nicht Zeuge sein. Sonst ist er Funktionär. Der Mann, der dort an Deck dieses Schiffes stand, der war Zeuge. Der konnte mitsingen, mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, der nicht, nicht wehrt. Der sagte nicht Kirche, wenn man Jesus sagen musste. Wundervoll, wie Saulus dieses Werkzeug zubereitet hat. Und er tut es ja nun alle Zeit, dass Gott sich Werkzeuge zubereitet. Wissen Sie, darf ich mal so etwas ganz Persönliches sagen? Ich bin nun jahrelang Jugendpfarrer hier. Viele hundert Jungs durch meine Hände gegangen. Aber ganz, ganz im Innersten, da denke ich immer, dass vielleicht einer in dieser Arbeit vom auferstandenen Herrn berufen wird, den ich jetzt gar nicht kenne. Einer unter Hunderten. Und den der Herr sich zubereitet in mühsamer Arbeit zu einem Werkzeug. Frag dich mal, ob der Herr nicht mit dir solche Absichten hat, mein Freund. Das Ganze tut Gott. Er hat das Werkzeug zubereitet und ist wundervoll, wie er den Paulus an Deck dieses Schiffes bringt, dein Troas. Der Paulus war losgefahren nach Kleinasien. Er hatte sich selber seinen Raum weit und doch zu eng gesteckt. Er hatte in Kleinasien Gemeinden gegründet, die wollte er besuchen und wollte neue gründen, hatte feste Reisepläne. Und dann tritt dieser Herr in sein Leben, zerschlägt ihm die Reisepläne. Das tut Gott nämlich mit seinen Leuten, dass er ihnen ab und zu ihre Pläne zusammenhaut. Um deutlich zu machen, dass er der Herr ist. Ich muss Ihnen das gerade vorlesen, wie es da in der Bibel heißt. Ein paar Verse vorher. Sie zogen durch Phrygien und Galatien, das waren kleinasiatische Landschaften, aber es ward ihnen vom Heiligen Geist verwehrt, das Wort Gottes zu sagen. Sie versuchten, bitte, durch Bithynien zu reisen, aber der Heilige Geist ließ es ihnen nicht zu. Er ließ ihnen nicht zu. Und dann kommen sie endlich so dirigiert nach Troas. Und da bekommt Paulus diese Vision von dem Mann in griechischer Kleidung, der im Bett anbettelt, komm herüber und hilf uns. Und wir waren gewiss, von der Stelle abschaltet sich der Schreiber der Apostelgeschichte Lukas ein, der war wohl dazu hingestoßen, der Arzt Lukas, wir waren gewiss, dass uns der Herr nach Europa berufen hätte, ihn ins Evangelium zu predigen. Vielleicht sind Leute hier, die wundern sich, das kommt ihnen reichlich komisch und mystisch vor, so eine Führung, der Heilige Geist wehrte uns den Weg und der Heilige Geist sperrte uns den Weg und dann wurden wir gerufen. Vielleicht kommt Ihnen das seltsam vor, lassen Sie mich Ihnen sagen, ein Mensch, der Jesus gehört, der kennt solche Führungen. Und wenn Sie es nicht kennten, wäre mir das sehr erschütternd. Schon im Alten Testament sagt David ganz schlicht, er führet mich auf rechter Straße. Das ist nicht bloß so ein bisschen, ja, für alte Omas recht, sondern das heißt, das erfahre ich in meinem Leben, wo er mich hinhaben will. Ich erfahre es in meinem Leben, dass er mir Wege zuriegelt, die ich gern gehen möchte. Er erlaubt es mir nicht. Er führt mich auf rechter Straße. Sehen Sie, das Ganze ist Gottes Werk, dass dieser Boot des Evangeliums in unseren Erdteil kommt. Das tat Gott. Ich sehe im Geist da über das blaue Meer das Schiff mit seinen weißen Segeln dahinfahren. Nun kommt das Evangelium von Jesus Christus nach Europa als Geschenk des lebendigen Gottes. Wollen Sie mal so fassen?
Gott schenkt unserem Erdteil das Köstlichste, die Botschaft von seiner freien Gnade, die Tür, durch die man eingeht zur Kindschaft. Gott schenkt unserem Erdteil das Evangelium.
Und nun möchte man traurig werden, wenn man dran denkt, was unser Erdteil mit diesem Evangelium angefangen hat. Wissen Sie, man ist hier versucht, eine Geschichte der letzten 2000 Jahre zu geben, wie aus dem Evangelium eine Machtkirche wird, die Menschen auf Scheiterhaufen verbrennt, wie aus einer Kirche wird, die Kreuzzüge veranstaltet, nicht? Wollen wir eben zwischendurch unser Klimaanlage? Was? Also darf ich Ihnen sagen, wenn sowas geschieht, lassen Sie am besten gerade alles, wie es ist. Es kommt mal vor, wenn er nicht gefrühstückt hat und dann kriegt er einen kleinen Ohnmacht. Da lässt man ihn am besten ganz in Ruhe, er kommt schon wieder zu. Das ist ein bisschen grausam, wenn man Arme und Beine rausreißt, um ihn raus zu transportieren. Bei allem Guten. Meine Freunde, ich sage, man könnte traurig, wenn man dran denkt, was unser Erdteil mit dem Evangelium gemacht hat. Lassen Sie mich nur ein Beispiel aus der neueren Zeit nennen, was mich unsagbar beschäftigt. Sehen Sie, als am Ende des vorigen Jahrhunderts die Industrie aufkam, und die entwurzelten Arbeitermassen in die Großstädte, in die Industriestädte strömten. Da sah diese Christenheit in diesen Entwurzelten. Entschuldigen Sie, ich kann nicht predigen, wenn es hier so ein Wandelhalle ist. Da sah unsere Christenheit in diesen entwurzelten Arbeitermassen nicht ihre Brüder, sondern Menschen, die man ausbeuten konnte. Was im Anfang der Industriewelt an Grausamkeit geschehen ist, das ist schrecklich. Und so, und die Kirche schwieg dazu. Die Christenheit schwieg dazu. So mussten sie sich selber helfen. Und so entstand hier im christlichen Deutschland und im christlichen Abendland der Marxismus. Und wenn heute der Marxismus und alles, was damit zusammenhängt, über dem Abendland wie ein Albtraum hängt, dann ist nicht zunächst damit getan, dass wir Waffen anschaffen, um uns zu retten. Oder dass wir schimpfen über die böse Welt da drüben. Sondern dass wir kapieren, dass es Gottes Gericht ist über eine Christenheit, die das Evangelium, dieses Geschenk Gottes, missbraucht hat. Wir sind wahrscheinlich weit, dass man das gar nicht sagen darf, aber ich muss es sagen. Dies entstand mitten in der Christenheit, wenn diese Christenheit sich aufbricht über den Atheismus des Ostens. Der kam aus einer Christenheit, das Evangelium missbraucht hat, dieses Geschenk Gottes. Aber ich denke und rede nicht gerne in diesen großen Linien, es steht mir nicht an. Lassen Sie mich lieber ganz persönlich sagen. Da fährt dieses Schiff in unseren Erdteil und Gott gibt unserem Erdteil das Evangelium als Geschenk. Was haben wir mit dem Geschenk angefangen? Ich möchte mal jeden fragen, was hast du mit dem Evangelium gemacht? Welche Rolle spielt deine Bibel zu Hause? Steht die auf dem Küchenschrank, das Wort sie sollen lassen stehen? Beim Hausputz wird es mal abgestaubt, oder wie? Welche Rolle spielt in deinem Leben Evangelium? Was tust du mit diesem Geschenk Gottes? Sind sie durchgegangen durch die enge Pforte,
in das wirkliche Leben, das uns in Jesus angeboten wird? Haben Sie Ihre Sünden unter Jesu Kreuz gebracht, wirklich? Und das Köstlichste empfangen, Vergebung der Sünden? Sind Sie ein Kind Gottes? Oh, das ist eine ernste Frage. Das Evangelium kommt in unseren Erdteil als Geschenk Gottes. Was tun wir mit dem Geschenk Gottes? Sind wir unter dem Kreuze Jesu wirklich zu Hause und eingewurzelt? Aber ich muss weitergehen. Wie das Evangelium in unseren Erdteil kam, ich möchte als Zweites sagen, wie verborgen tut doch Gott seine ganz großen Dinge. Wie heimlich tut Gott seine ganz großen Dinge. Eine Weltstunde, eine neue Welt beginnt wirklich. Das Evangelium kommt in unseren Erdteil. Ja, lieben Freunde, haben Sie mal auf dem Globus nachgesehen, was Europa ist? Wenn Sie auf dem Globus nachsehen, das ist eine kleine Halbinsel vom asiatischen Kontinent. Das Evangelium ist Europa das geworden, was es ist. Welch eine Weltstunde. Und nun sehen Sie mal, wie unscheinbar, wie heimlich, wie verborgen geschieht da alles. Durch den Hafen von Troas laufen ein paar Männer und suchen ein Schiff zur Überfahrt. Und als sie endlich gefunden haben, da müssen sie ihre Pfennige zusammenkratzen, um die Überfahrt zu bezahlen. Paulus hat als Zeltweber gearbeitet, da hat er etliches verdient und zurückgelegt. Von dieser Stelle ab ist der Arzt Lukas zu ihnen gekommen. Nun, der wird auch etwas Geld mitgebracht haben. Aber sie fuhren bestimmt nicht Luxuskabine, davon bin ich überzeugt. Sie haben ein Plätzchen gekriegt an Deck. Und da hat keine Zeitung Notiz davon genommen. Der große Völkerapostel Paulus hat den asiatischen Kontinent verlassen. Er hat große Pläne, neue Wege der Kirche. Keine Rede davon. Kein Mensch nahm Notiz davon. Und als das Schiff in der mazedonischen Stadt Neapolis, das war also nicht Neapel, es gibt da auch nochmal Neapel, nicht mehr? Neapolis landet, da steht da kein Empfangskomitee und Posaunenchöre. Nicht. Es geschieht völlig heimlich. Diese ganz große Weltstunde verbirgt Gott förmlich. Das möchte ich Ihnen sehr deutlich sagen, dass das Gottes Art ist, dass er seine großen Taten heimlich tut und dass er damit die lauten Dinge dieser Welt zum Spott macht. Worüber wir gackern und schreien, das ist übermorgen überholt. Aber Gottes heimliche Taten gehen durch Jahrtausende. So war es doch schon bei Jesus. Da wird Jesus geboren in einem Stall. Und wer nimmt schon Notiz davon? Ein paar Hirten. Und als er am Kreuz hängt und die Welt mit Gott versöhnt, da standen wohl tausende rum, aber begriff keiner. Es war im Grunde eine verborgene Sache. Wer begriff es denn? Ein heidnischer Hauptmann ein bisschen und ein Raubmörder. Seht du, das alles. Und als er von Toten auferstand, bitte sie, die Erde bewegt und von den Toten kommt einer wieder. Da erfahren es ein paar Handwerker und ein paar unbekannte Frauen. Es ist Gottes Art, seine Dinge sehr verborgen und sehr heimlich zu tun. Und jetzt habe ich den Wunsch für sie und für mich, dass wir doch geöffnete Augen kriegen für das heimliche Tun Gottes. Dass wir begreifen, dieser Jesus, der heute noch verachtet ist, der heute noch gering gesetzt und unbekannt ist, ist die einzige Chance für diese Welt, die einzige Möglichkeit für Sie und mich, Kind Gottes und ewig errettet zu werden. Dieser Jesus ist der König und Herr aller Herren. Oh, Gott tut seine Dinge heimlich, genau umgekehrt wie wir. Verstehen Sie, wir machen alles mit Getöse. Wenn eine Firma eine neue Filiale anfängt, Da kommt Berichten der Zeitung, dann grüßt einer Firmenblumen mehr und so, das gehört dazu, nicht? Bombengetöse. Und der Kirche ist genauso. Es gibt einen evangelischen Pressedienst, da steht jede Woche unerhörte neue Sachen drin. Was wir alles tun, nicht? Was wir alles tun. Jedes Ei, das gelegt wird, wird begackert. In der Wirtschaft, in der Politik, in der Kirche wird begackert. Bei Gott wird nichts begackert. Da geschieht es heimlich. Und es ist eine schöne Beschäftigung, wenn einem Gott die Augen geöffnet hat, das heimliche Tun Gottes zu beobachten. Ich habe letzten Sonntag in der Krugerhalle ein paar tausend jungen Leute aus Rheinland-Westfalen erzählt von einem der größten Missionare, Lars Olsen Skrefsrud, einem Norweger. Einer der größten Missionare der Weltgeschichte. Der hat einen Stamm der Ureinwohner Indiens, die Santals, zu Jesus geführt. Und nicht nur das, er hat diesem unterdrückten Volke im Raum der Völker Platz geschaffen. Und als er dann nach Europa zurückkam, da war seine Reise ein Triumphzug, wo Könige ihn empfingen. Ein schönes Gespräch mit dem König von Norwegen. Ich höre, sagt er, dass sie 9 Sprachen sprechen können. Ja, sagt Skrefsrud, aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, ob man in diesen Sprachen etwas zu sagen hat und eine Botschaft hat. Und wo fing dieser gesegnete Weg an, will ich Ihnen sagen? In einer Gefängniszelle einer kleinen norwegischen Stadt, wo Skrefsrud als Dieb jahrelang eingesperrt war. Und in dieser Zelle redete Gott mit ihm und zeigte ihm die Sinnlosigkeit seines Lebens. Und dann wird das Kreuz vor ihm gestellt, er wird angenommen, er wird Kind Gottes. Er erfährt Gnade. Da in den 4 Wänden und dem Gitterfenster, da fängt es an und wird zu einem Strom des Segens. Ah, es ist Gottes. Gottes Liebhaberei, seine Dinge heimlich anzufangen, seine großen Taten und Werke im Verborgenen zu beginnen. Und das gilt auch für unser persönliches Glaubensleben. Es sind ganz bestimmt Menschen hier, bei denen der Herr ein Gnadenwerk im Herzen angefangen hat. Die eine Sehnsucht haben nach dem Heiland. Die ihn kennen, die ihn lieb haben. Ich möchte denen Wort sagen, bei denen der Herr so ganz heimlich ein Gnadenwerk angefangen hat. Passen Sie auf, dass Sie das mit den lauten Dingen der Welt nicht überfahren und wieder tottreten. Nehmen Sie das wichtiger als alles andere in Ihrem Leben. Und noch kurz ein drittes. Wie das Evangelium unseren Erdteil kam. Ich sagte, Gott tat es. Und wie verborgen tut er seine großen Dinge. Und nur noch ein drittes. Wie entlarvt doch Gott dabei den Menschen in seiner Größe und Herrlichkeit? Wie entlarvt Gott dabei den Menschen? Wie entlarvt Gott dabei den Menschen? Paulus wird nach der Mazedonien gerufen. Na, was ist heute Mazedonien? Damals war Mazedonien eine römische Provinz. Aber Mazedonien hatte eine große Geschichte. Da war der starke König Philippus gewesen, nachdem die Stadt Philippi heute noch heißt. Und dann sein Sohn, jetzt möchte ich Geschichtsunterricht abhalten, Alexander der Große, der Weltenherrscher, der geniale Jüngling, nicht? Der in Kontinenten denkt. Nun, das war vergangen, aber jeder Stein, möchte ich sagen, erinnert an die Größe und Bedeutung damals Mazedoniens. Und dahinter stand das eigentliche Hellas, in das Paulus nun gerufen wird, Griechenland. Athen, Akropolis, der Parthenon. Diese Welt, in der, darf ich sagen, zuerst philosophiert wurde und abgründig gedacht wurde. Diese griechische Welt, die uns das Schöne geschenkt hat, unbeschreiblich. Da hinein geht Paulus. Ich möchte sagen, Paulus, wird dir nicht schwummerig? Meinst du nicht, dass sie dich auslachen und sagen, du willst uns helfen? Wir wollen euch armen kleinen Asiaten helfen. ihr alten Barbaren. Wir wollen euch helfen. Paulus, du willst da in diese kluge, gebildete, schöne Welt Griechenlands mit deinem Evangelium von dem Mann am Kreuz. Paulus, kriegst du nicht Minderwertigkeitskomplexe?
Nein, Paulus kriegt keine Minderwertigkeitskomplexe. Denn das ist so interessant. Doch Herr hat ihm die griechische Welt gezeigt in der Gestalt eines Mannes, der bettelt, komm herüber und hilf uns. Da hat ihm der Herr die Wahrheit gezeigt, dass der Mensch mit all seiner Kultur und Größe und Technik und was er hat, ein armer Bettler ist, dem geholfen werden muss, solange er nicht Frieden mit Gott hat. Eure großen Leute der Industrie, ihr stolzen Leute, ich fahre morgen, übermorgen zur Industriemesse nach Hannover, wo ich Vorträge habe. Ich sehe im Geist diese ganze Welt der Maschinen vor mir auf der Industriemesse. Nicht? Imponierend. Und hier soll ich Vorträge halten, wie Paulus bei Athen. Nicht? Ich bin froh, dass ich vorher an diesen Text geraten bin. Ich sage es nochmal, dass der Mensch in all seiner Größe in Wahrheit ein armer Bettler ist, dem geholfen werden muss, solange er nicht Frieden mit Gott hat. Es bleibt dabei, es bleibt dabei. Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte und wenn dein Blut nicht für mich Sünder rede, wo woll ich ärmster unter den Elenden mich sonst hinwenden? Du bist meine Zuversicht alleine, sonst weiß ich keine. Ich wünsche es ihm und mir, dass wir durch den Schein dieser Welt und Betrug durchschauen können. In unserer eigenen Armut durchschauen können auf das, was wirklich rettet und hilft, das Kreuz des Sohnes Gottes. Lassen Sie uns beten.
Herr, wir danken dir, dass du dich um uns annehmen willst durch dein Wort und deinen Geist. Hilf doch, dass wir auch so sprechen lernen. Du bist meine Zuversicht alleine. Sonst weiß ich keine. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede nur den Vers 400 singen. 400. Wir stehen Anhang 42, Vers 1, unser Ostergesang. Den singen wir jetzt bis Pfingsten, nicht jedes Mal nach dem Gottesdienst. Anhang 42, Vers 1. Wir werden stille. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.